Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen heute zu einer neuen Episode des Podcastes Pflegefamilien Deutschland. Heute soll es um ein Thema gehen, was viele Pflegefamilien, Pflegekinder und auch Herkunftseltern beschäftigt. Es geht nämlich um Besuchskontakte von Pflegekindern mit ihren Herkunftseltern. Dazu haben wir eingeladen heute einmal Frau Carmen Hofer-Temmel und Frau Christina Rottdeutsch-Granzer, die sich ganz intensiv im Rahmen einer Doktorarbeit damit beschäftigt haben, wie sich denn Besuchskontakte bestmöglich gestalten. Dazu haben sie auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Selbstsicher sein im Belz Verlag. Mein Name ist Bertram Kasper. Ich arbeite beim St. Elisabeth Verein in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien Hessen. Mit einigen Kollegen produzieren wir seit April 2020 den Podcast Pflegefamilien Deutschland. Es sind inzwischen weit über 20 Episoden zustande gekommen und unser Podcast ist auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen zu hören. Wir veröffentlichen jeden zweiten Freitag um 8 Uhr morgens eine neue Folge. Ich selbst arbeite schon seit 33 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und davon fast die Hälfte der Zeit im Pflegekinderbereich. In unserem Fachbereich betreuen wir aktuell 124 Familien mit fast 190 Kindern. Und jetzt begrüßen wir herzlich Frau Hofer-Temmler und Frau Rottdeutsch-Granzer. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich unseren Hörerinnen bitte vorstellen.
Ja, freue ich mich, da zu sein und darf beginnen. Mein Name ist Carmen Hofer-Temmel. Wie wahrscheinlich zu hören ist, sind wir Gäste aus Österreich. Ja, ich bin Sozialarbeiterin, habe die eben Doktorarbeit zusammen mit meiner Kollegin geschrieben in Sozialpädagogik und bin derzeit tätig an der Fachhochschule in Dornbirn und war mit meiner Kollegin zusammen einige Jahre im Pflegefamilienbereich auch tätig. Genau, darf ich übergeben an meine Kollegin Christina Rottdeutsch-Granzer.
Ja, grüß Gott. So, zunächst einmal danke für die Einladung und dass sich da jemand für unsere Forschung und Forschungsergebnisse interessiert. Das ist, glaube ich, das größte Glück im Forscherinnenleben, wenn sowas erkannt, anerkannt wird, sich dafür interessiert wird und das noch dazu genau in diesem Feld, ja, in dem wir lange Zeit gearbeitet haben und für das wir es auch geschrieben haben, ja, unsere Forschung und unser Buch dann auch veröffentlicht haben dazu. Ja, ich werde jetzt vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Sozialpädagogin vom Grundberuf und jetzt ja 20 Jahre im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig in unterschiedlichen Bereichen und davon waren 10 Jahre im Pflegefamilienbereich und ja, da sehr beschäftigt eben genau mit diesem Thema zu Besuchskontakten und dann in weiterer Entwicklung hat sich herausgebildet, dass ich in das, was ich gelernt habe, vor allem von Kindern, Eltern, Pflegeeltern, dass ich das in die Erwachsenenbildung gerne zurücktragen möchte. Und da ist ein Institut entstanden, das Institut Wunderkinder, was sich mit Traumapädagogik und interdisziplinärer Traumaarbeit beschäftigt. Und ja, da geht überall ein roter Faden durch. Also ich würde sagen, ich habe da nicht mit den Pflegefamilien oder mit dem Bereich gebrochen, sondern im Gegenteil, da gibt es einfach immer viel Verbindung, noch immer. Ja, genau, so viel dazu.
Genau, ja, total spannend. Und ich finde es immer so toll, dass quasi Menschen, die dann in dem Bereich quasi gearbeitet haben, dann auch versuchen, Dingen theoretisch auf die Spur zu kommen und sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, Und ja, und so entsteht echte Forschung und damit auch mehr Wissen und auch mehr abgesichertes Wissen, will ich mal sagen, in diesem Bereich. Klasse ist das.
Danke.
Wie kam es denn, wenn wir vielleicht mal am Anfang anfangen, wie kam es denn zu der Idee dafür, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Wer mag von Ihnen?
Ja, ich würde beginnen, wenn das passt, Christina.
Gerne.
Ja. Es kam irgendwie zu der Idee, dass wir mal gemeinsam im selben Büro gesessen sind und uns inhaltlich viel ausgetauscht haben über unsere Arbeit. Und aus meiner persönlichen Sicht waren Besuchskontakte irgendwie ein Thema, das immer wieder sehr aktuell war, mich zumindest sehr beschäftigt hat, wie man die gut lösen kann, wie man die gut begleiten kann. Und was irgendwie einfach in der Literatur für mich persönlich noch wenig zufriedenstellende Antworten auch gab. Mhm. Gerade so beim Thema Traumatisierung war das wenig hilfreich, dass bei Trauma einfach kein Kontakt sein soll, weil das nicht die Realität war aus meiner Sicht. Und ja, das hat irgendwie die Neugier geweckt und hat uns irgendwie dazu geführt, dass wir dem sehr gründlich dann auf den Grund gehen wollten und dieses Thema eben erforschen.
Ja, genau. Also was ich auch bemerkenswert finde, also ich habe mich mit Ihrem Buch beschäftigt und habe auch noch einen Fachartikel gelesen in der Zeitschrift von dem Pfadbundesverband. Und was ich total spannend finde, wie stark Sie sich auf diese Beteiligtenperspektive eingelassen haben, also auf die Kinder, die Pflegeeltern und die Herkunftseltern. Und Sie haben aber auch gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so leicht ist, besonders wenn man den Blick auf die Kinder legt. Können Sie dazu was sagen? Wie war das? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie das gelöst, um dann doch zu den Ergebnissen zu kommen, mit denen wir uns nachher noch beschäftigen?
Ja, da würde ich gern jetzt vielleicht antworten, Carmen, wenn es in Ordnung ist. Weil das für uns ein großes Thema war, wie wollen wir eigentlich herangehen an die Forschung und welches Forschungsdesign, ja, welchen Zugang wollen wir wählen. Und da war sehr schnell klar, für uns macht Forschung nur dann Sinn, wenn wir partizipative Forschung betreiben und wenn wir mit diesen Menschen forschen, mit den Beteiligten forschen, um die es geht und die diesen herausfordernden Situationen ausgesetzt sind. Weil für uns war es als Begleiter immer herausfordernd. Und wir haben gesagt, trotzdem, als Fachperson kann man da nie Antworten drauf finden, ja, alleine, sondern das müssen wir doch auch von den Menschen erfahren, von den Kindern, von den Pflegeeltern, von den Herkunftseltern, die da unmittelbar betroffen sind und Erfahrung dazu haben. Und wir haben geahnt, ja, dass auch das eine Herausforderung ist, diesen Forschungszugang zu wählen. Aber wir haben uns dem auch bewusst gestellt. Und ja, es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber es ist sehr reichhaltig. Mhm. Es war sehr reichhaltig für uns. Und man muss sagen, wir haben viel daraus gelernt. Also zumindest, das kann ich jetzt für mich sagen, vor allem, was ich daraus gelernt habe, ist, mit noch weniger Erwartungen und Ansprüchen hineinzugehen in etwas, sondern sich völlig frei zu machen. Weil es war vor allem dort schwierig, wo man unbewusst mit ganz vielen Erwartungen an Kinder oder Pflegeeltern oder Herkunftseltern herangetreten ist. Und das lernt man mal sehr schnell abzulegen, weil sonst kommt man nicht weit. Mhm. Und das war vielleicht auch ein Umgang, den man erst lernen hat müssen, und da ist man sicher gereift, und dafür bin ich dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben.
Ja, Frau Hofer-Temmler, möchten Sie was dazu sagen?
Ergänzend vielleicht, also ja. Ich hatte am Anfang auch Bedenken, ob das möglich ist, ob sich auch Herkunftseltern dazu bereit erklären, da mitzuwirken, und es ging überraschend einfach. Also wir haben sie angefragt und es war in jedem Fall ein Elternteil bereit, auch wirklich mit uns ins Gespräch zu kommen. Also es hat sich sehr gelohnt, aus meiner Sicht auch Ihre Perspektive damit mit reinzubringen.
Ja, und Sie beschreiben so toll, finde ich, wie herausfordernd das für Sie beide war, in so eine neutrale Beobachterperspektive zu kommen.
Ja, genau, weil wir haben ja eine Doppelrolle gehabt, auf die wir ja hingewiesen haben, weil das ist ja durchaus auch umstritten, in der Forschungswelt als Praktiker gleichzeitig auch Forschender zu einem Thema zu sein. Und genau das haben wir uns bewusst gestellt. Ja. Uns war klar, wir sind jetzt plötzlich in einer neuen Rolle in dem Feld, waren vorher ja Pflegefamilienbegleiter oder waren gleichzeitig Pflegefamilienbegleiter. Haben aber keine Pflegeeltern oder keine Familien, keine Konstellationen befragt, wo wir selbst aktiv als Begleiterinnen tätig waren. Das war klar, dass wir das nicht machen. Mhm. Aber genau, mal zuerst zu bemerken, man ist in dieser neuen Rolle als Forscherin, wo man sich so stark zurücknehmen muss und ja aus der beratenden Rolle ganz aussteigen muss. Ja. Auf der einen Seite war das Herausforderung, aber ich war gleich bemerkt einmal, das ist ja sehr erleichternd. Also sehr erleichternd, einmal nichts wissen zu müssen, ja. sondern einfach beobachten zu dürfen und mitgenommen zu werden von dem, was da gesagt wird und von dem, was da passiert. Also letztendlich war es für mich eine Erleichterung und interessanterweise dann wieder eine Bereicherung für die Beratungsarbeit, weil ich gelernt habe, es tut sehr gut, nicht die Erfahrung zu machen, nicht immer alles wissen zu müssen. Und das hat dann in der Beratung wieder vieles eröffnet, wo man vorher vielleicht immer schon wieder mit Vorstellungen in einer Beratungssituation gegangen ist. Mhm. Also letztendlich war dieser Ausflug in die Forscherinnenwelt sehr bereichernd, auch wieder für die Beratungstätigkeit.
Ja, also das heißt, Sie haben auch eine eigene Entwicklung im Grunde dadurch genommen, dass Sie sich auf dieses Forschungsprojekt eingelassen haben. Und das hat eine unmittelbare Rückwirkung gehabt dann auf Ihre Tätigkeit in der Beraterinnenrolle.
Es hat ja wirklich die Perspektiven nochmal erweitert, eben so aus dieser Forscherinnensicht auf das Ganze zu blicken. Und ja, in der Forschungsarbeit, ich habe es also sehr interessant gefunden, weil wirklich eine große Neugier am Thema und an den Fragen war. Und so wirklich eine Offenheit eben, ohne da irgendwas bewirken zu müssen oder irgendwas lösen zu müssen, einfach mal ziellos quasi oder halt, was die Fragen betrifft, ins Gespräch zu kommen.
Ja, haben Sie vielleicht ein Beispiel mal, gerade in Bezug vielleicht auf die Pflegekinder, die an dem Forschungsprojekt beteiligt waren, wie Sie das gelöst haben? Wie kann sich das jemand vorstellen, der uns zuhört? Wie sind Sie in Kontakt mit den Kindern gekommen und wie haben Sie dann Rückschlüsse sozusagen auf Ihre Forschungsfrage gefunden?
Ja, also ich habe bemerkt, also eben es war eine Entwicklung, das haben Sie schon so schön gesagt, das ist ein eigener Entwicklungsweg und ein Reifungsweg und ich weiß noch, die ersten Interviews, wo man unbedingt erfahren möchte, was das Kind will und wie es dem dabei geht mit den Besuchen und so. Und da kommt man ja relativ schnell drauf, dass dieses Thema doch so viel Spannung hervorruft und auslöst und auch eine gewisse Abwehr beim Kind hervorruft, dass man nicht auf direkten Wege zur Antwort kommt. Und also auf alle Fälle habe ich bemerkt, also ich habe die Kinder interviewt, muss ich sagen, ja. Die Kinder interviewt und sofern ich mich jetzt noch genau erinnern kann, die kamen die Eltern gemacht, ne? Pflegeeltern und Herkunftseltern. Ja. Und ich war da einmal gefordert, wie muss ein Kinderinterview überhaupt aussehen, dass da überhaupt Antworten möglich sind, Antworten für eine Forschungsfrage. Und da habe ich viel lernen dürfen an spielerischen und kreativen Vorgehen. Mhm. Und wir haben dann, also zum Forschungsdesign hat dazugehört, dass bei den Kinderinterviews Bilder eingesetzt werden, also malerisches Gestalten und sogenannte Fotomethode, wo die Kinder Fotos machen bei den Besuchskontakten, die dann bei dem Gespräch herangezogen werden können beim Interview. Ja. Und es war sehr hilfreich, kreatives Material einzusetzen, um da was Spielerisches hereinzubringen. Aber wir haben weder die Bilder noch die Fotos interpretiert, sondern allein das, was es bei den Kindern auslöst, was es bewirkt, welche Aussagen dazukommen, das haben wir dann bei der Auswertung herangezogen. Und so auf der Prozessebene muss ich sagen, habe ich bemerkt, dass es gut ist, beim beim Kinderinterview sich auch sehr zurückzunehmen und einfach einmal diese Spannungen auszuhalten, die bei der Konfrontation mit dem Material auftritt. Und die direkten Fragen haben selten zu etwas geführt, ja, sondern meistens hat dieses Aushalten, ja, der Situation und dieses gemeinsame Miteinander tun da mit dem Kind, ja, nach einer halben Stunde manchmal zu Aussagen geführt, die dann plötzlich so im Raum gestanden sind, die man vielleicht gar nicht erwartet hat. Also ich kann mich da konkret an einen Jungen erinnern. Ich meine, das war eine Dreiviertelstunde ein sehr interessantes Gespräch mit dem Jungen, weil der eigentlich auf gar keine Frage, die ich ihm gestellt habe, direkt eingegangen ist. Ja, der hat mir eigentlich überhaupt keine direkten Antworten gegeben, sondern das war mir alles ein Rätsel. Ja. Seine ganzen Antworten waren mir ein Rätsel, weil er von irgendwelchen Fantasien gesprochen hat, von seinen Dinosauriern. Dann hat er wieder sich gebärdet, irgendwelche Urgeräusche gemacht. Ja. Also es war in der Situation, habe ich mich schon gesehen, das Auswerten und Feststellen, davon kann ich überhaupt nichts verwenden. Ja. Ja. Und das ist so die Momentsituation, halt die Momentaufnahme. Aber das war dann nicht so, ne? Natürlich nicht. Also das, was als nicht gelungen ausschaut, ist selten nicht gelungen, mhm, sondern da ist ganz viel drinnen. Man muss nur seine Wahrnehmung schulen. Mhm. Ja, das habe ich dann gelernt. Und dieser Junge hat am Ende des Interviews dann plötzlich, ja, ungefragt gesagt, es wäre einfach gut, hätte er ein Handy dabei, ja, wenn er seine Herkunftseltern besucht, damit er die Pflegemutter anrufen kann, damit sie ihn abholen kommt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm.
Und das war sehr überraschend für mich, weil überhaupt keine Frage im Raum gestanden ist, mhm, sondern es ist dann durch den Prozess, war es ihm möglich, irgendwann mit dem an mich heranzutreten. Mhm. Und das war dann eine schöne Erfahrung. Mhm.
Ja, genau. Frau Hofer-Temmel, vielleicht können Sie noch was sagen zu den Herkunftseltern, wie Sie das da erlebt haben. Weil unsere Hörerinnen, die interessieren sich immer ganz stark auch für die Geschichten der Herkunftseltern und eben auch für die Geschichten der Pflegekinder. Diese Folgen, die werden auch total gerne gehört. Und von daher, wie haben Sie das mit denen erlebt?
Ich überlege gerade, ja. Ich habe Herkunftseltern, ich hab mit zwei Mamas geredet, glaube ich, zwei Vätern und einmal Großeltern. Mhm. Wenn ich kurz überlege, und das war auch sehr unterschiedlich. Also eben die Offenheit, da mitzuwirken, hat mich persönlich erstaunt. Da war am Beginn der Forschung eben sehr skeptisch, ob uns das gelingen wird, quasi zu einem Fall die Beteiligten quasi zu befragen. Und ja, und sie haben eigentlich sehr offen ihre Geschichten dargestellt, so wie sie das sehen und so wie sie das wahrnehmen. Und es hat auch ein Interview mit einem Vater gegeben, wo uns irgendwie auch so diese Blockaden aufgefallen sind. Und das war im Interview noch nicht klar. Es war dann auch, wie wir das Material gehabt haben, dann steht man mal davor und denkt sich, aha, und was machen wir damit? Aber es ist dann im Auswertungsprozess irgendwie deutlich geworden, dass es eben da auch beim Vater ein Stück weit diese Blockaden gibt, die bei den Kindern auch beobachtet werden können. Also eigentlich haben uns da die Kinder geholfen, das Phänomen dann beim Vater zu erkennen, weil der eben immer wieder so auch in die Vergangenheit gerutscht ist, in seinen Erzählungen, wie es früher war, und auch, ja, da noch viel Trauer einfach da war über die Situation, so aus meiner Sicht. Mhm. Ja, aber es waren alle eben sehr offen und sehr bereit, da mit uns dort darüber zu sprechen und zu ihrer Sicht einfach auch mitzuteilen und gehört zu werden und ja, dann Platz zu haben.
Ja, toll, ja. Ja, das ist ja oft so, dass die Herkunftseltern in diesem Setting dann auch eher hinten runterfallen und eben nicht so viel Fokus bekommen. Zumindest ist es bei uns in Deutschland so. Genau, nur wenn da noch ein intensiverer Kontakt ist, dann spielen die auch eine Rolle und dann werden die eben auch durch unsere Fachberatung entsprechend begleitet. Ja.
Ja, das waren Herkunftseltern, die zum Teil auch sehr wenig begleitet waren. Also das war, ja, aber sie haben irgendwie trotzdem Vertrauen in Fachkräfte gehabt jetzt in all diesen Fällen. Die Eltern natürlich, die das nicht gehabt haben, die haben sich dann auch nicht zur Verfügung gestellt. Also es hat da in einem Fall eine Mutter gegeben, zu der es keinen Kontakt gegeben hat, aber in diesem Fall dann zum Vater.
Ja, ich habe mal ein Zitat aus Ihrem Buch rausgesucht. Entschuldigung, Sie wollten noch was sagen, glaube ich.
Ja, weil das ist mir ein Anliegen. Ich habe beobachtet, also bei uns ist eine ähnliche Situation scheinbar wie bei Ihnen, rein rechtlich, sobald ein Kind fremd untergebracht wird, endet die Arbeit mit den Herkunftseltern.
Genau.
Da gibt es keine Ressourcen mehr. Und entweder werden sie dann von Pflegefamilienbegleitern mitbetreut. Und in unseren Fällen, das finde ich nochmal interessant, haben vor allem die Pflegeeltern mit den Herkunftseltern nicht so gearbeitet, sondern das war viel mehr. Also das war eine Begleitung und das war das haben wir ja sonst nie beobachtet oder so oder beobachten können. Erst durch diese Forschung ist uns das deutlich geworden, wie viel Pflegeeltern leisten im Kontakt mit Herkunftseltern und wie viel Heilsames da passiert über diese Beziehung, die da entsteht, die sonst überhaupt nicht gemacht werden würde, weil es gesetzlich nicht vorgesehen ist und weil sich niemand zuständig fühlt. Ja.
Genau.
Und das ist mir wichtig zu sagen, gerade weil Pflegeeltern zuhören werden.
Ja, genau.
Das stimmt. Da waren auch wirklich so die Regelungen und die Kontakte, da war ganz viel abseits von dem, was auch durch Fachpersonen geregelt wurde oder vorgeschrieben wurde, sage ich jetzt mal so.
Ja, ich habe in Ihrem Buch ein Zitat gefunden, was, glaube ich, ein bisschen Diskussion hervorrufen wird und ich will das mal in unser Gespräch mit einbeziehen. Sie schreiben, Bindung ist stets als ein Angebot der Eltern an die Kinder zu betrachten. Bindung sollte nie eine Verpflichtung der Kinder gegenüber den Erwachsenen sein. Diese Haltung lässt sich auch auf Besuchsregelungen übertragen. Besuchskontakte sollen vor allem dem Kind und seiner Entwicklung dienen und ihm nicht schaden. Sie sind vor allem ein Recht des Kindes, nicht aber seine Pflicht. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Und vielleicht können Sie vor diesem Hintergrund mal Ihre Erfahrungen bei der Forschung uns ein bisschen genauer beschreiben, was Sie genau damit meinen und was Sie glauben, was in dem Zusammenhang für die Praxis ganz wichtig ist, wenn es um Besuchskontakte geht.
Ja, also uns ist sowohl in der Arbeit als Praktikerinnen als auch in unserer Forschungsarbeit aufgefallen, dass die Stellung der Erwachsenen natürlich eine sehr mächtige ist. Auch vor dem Gesetz, auch beim Jugendamt, die Stimme der Erwachsenen ist auch naturgemäß immer die stärkere. Ne? Also die werden auch immer besser vertreten, die werden mehr gehört. Nach ihnen richtet sich oft die Entscheidung. Das ist schon interessant, also gerade weil wir eigentlich glauben, mit dem Ideal immer mehr die Kinder zu hören. Ja? Und da gibt es natürlich auch rechtliche, Gott sei Dank, Entwicklungen dahingehend, ja? dass sie nicht ein Mitbestimmungsrecht haben, aber ein Anhörungsrecht, ja, ab einem bestimmten Alter. Und da haben wir ein großes Ideal ein hohes Ideal, aber in der Praxis wird es noch nicht so sehr umgesetzt. Wir sind da auf dem Weg, wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen auch die Realität sehen, dass die Erwachsenen ihren Willen viel stärker durchbringen. Ja, das ist einfach so. Und gerade verlassene Eltern oder Eltern, denen ein Kind abgenommen wurde, ganz klar, ne, dass das Trauer hervorruft, dass das einen großen Schmerz verursacht und dass oft versucht wird, dann über Besuchskontakte oder Zusicherungen dieser Besuche da irgendwelche Wunden zu heilen, die da entstanden sind. Aber das ist natürlich eine Illusion, oder? Das ist ganz klar, damit kann man nichts ungeschehen machen.
Ja.
Aber da gibt es dann auch Zusicherungen des Jugendamts, des Gerichts, ja, dass ja die Besuche aufrecht bleiben oder in der und der Häufigkeit, in der Frequenz. Und da ist uns aufgefallen, dass da selten darauf hinschaut wird, was ist eigentlich der Entwicklung des Kindes dienlich? Mhm. Was braucht das Kind aktuell, gerade jetzt, was sich immer wieder verändern kann? Mhm. Aber was ist eigentlich das Bedürfnis des Kindes? Und da haben wir den Eindruck gewonnen, dass es oft eben mehr eine Pflicht des Kindes ist, diese Bindung in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, als wie das auf sein Recht geschaut wird. Und wir haben auch noch eine andere Erfahrung gemacht, Wir haben durchaus auch Leid bei den Kindern gesehen, viel Leid bei den Kindern, die ihre Eltern gerne gesehen hätten oder eine große Sehnsucht haben und wo Eltern damit nicht zurande gekommen sind und die Besuche nicht eingehalten haben, ja, oder es ist halt immer wieder verschoben worden oder wie auch immer. Und da gibt es zwar gesetzlich bei uns in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, gibt es auch da das Recht des Kindes auf die Besuchskontakte, aber die Umsetzung, also ich habe es nie erlebt, ja, weil das ja ist ja eine Illusion, wie soll man das umsetzen? Also werden Eltern dann mit Handschellen zu Besuchskontakten geführt, wird ihnen eine Geldstrafe auferlegt, also das wird ja nicht exekutiert und wäre ja jetzt ein Wahnsinn, ja, das so durchzuziehen. Aber es ist rein, die andere Richtung ist nicht möglich, aber dass ein Kind zu einem Besuchskontakt gebracht wird, obwohl es vielleicht jetzt überhaupt nicht will und sich wehrt oder es ihm nicht gut geht, das beobachten wir sehr häufig. Aber Eltern, die dazu nicht bereit sind, einen Besuchskontakt jetzt wahrzunehmen, da gibt es keine Durchsetzungsgewalt und wäre sinnfreier. Und so haben wir es erlebt, also oder erfahren. Und ich weiß nicht, vielleicht hat die Carmen noch andere Beobachtungen oder Meinung dazu.
Ja. Also nach den Kinderrechten ergänzend ist ja das Kindeswohl soll im Vordergrund stehen und bildet sich an vielen Gesetzen ab. Und es ist ja auch so, auch wenn Kinder dann nicht wollen, wird es trotzdem natürlich vom Umfeld interpretiert, was die Gründe sind und weshalb. Und meistens eben, also wenn sich alle einig wären, dass das Kind jetzt tatsächlich im Moment nicht will, wäre es eh schon gelöst wahrscheinlich, aber was die Herausforderung ist, sind die verschiedenen Interpretationen der Situation. Also eben dann, und es ist tatsächlich nicht einfach herauszufinden, was gerade der aktuelle Grund von einem Kind ist, dass es nicht mitkommen will. Das kann jetzt einmalig eine Situation sein, dass es tatsächlich jetzt lieber gerade zu Hause spielt und nicht zu diesem Kontakt will oder dass es auch gröbere Herausforderungen im Besuch gibt und Spannungen oder auch Entwicklungen des Kindes, dass er sagt, ich will derzeit keinen Kontakt. Aber ja, das ist die große Herausforderung, da dann nicht Panik zu kriegen oder diese Situation so zu begleiten und zu schauen, worum geht's eigentlich, was könnten die Bedürfnisse des Kindes sein? Weil so alle Personen wollen eigentlich das Gute, also das haben wir schon auch gesehen, aber es ist eine große Herausforderung, da auf eine gemeinsame Richtung zu kommen. Und das Ganze auch als Prozess zu sehen, was ja auch Ergebnis unserer Forschungsarbeit ist, weil viele Kontakte, die laufen eine Zeit lang ganz flüssig und dann gibt es auch wieder Pausen und Abbrüche und Veränderungen. Und nicht quasi als einmal geregelt, so wird es quasi jetzt für immer weitergehen.
Ja, das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Also ich kann das im Grunde nur bestätigen. Und ich finde, was ihr wirklich so für mich der herausragende Beitrag ist, dass sie so stark dann tatsächlich auf die Perspektive des Kindes versuchen zu gehen und zu gucken, wie sollte denn dafür auch gesorgt werden, dass man wirklich die Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt und herausbekommt oder sie durch ihre beobachtende Teilnahme herausfindet, was ist denn tatsächlich das Bedürfnis des Kindes und was tut dem Kind gut und wie müssten die Kontextbedingungen gestaltet sein, damit eben das ja, Bestmögliche für das Kind dabei herauskommt?
Also da für mich war der Prozess des Forschens hat mich an einen Punkt gebracht, der mich sehr überrascht hat. Also zunächst war ich eher nach außen hin orientiert und habe mir gedacht, wie müssen die äußeren Bedingungen sein, damit es dem Kind gut geht, oder damit das Kind sagen kann, was es gern möchte und so. Also ich war stark im Außen orientiert. Und durch die Forschungsergebnisse und die Auseinandersetzung mit den beteiligten Menschen ist mir immer mehr klar geworden, dass es viel mit unserer inneren Entwicklung zu tun hat. Und dass natürlich äußere Umstände eine Rolle spielen, dass sie aber wahrscheinlich gar nicht einmal ausschlaggebend sind, ja, dafür herauszufinden, was sind die Bedürfnisse des Kindes tatsächlich. Also wie kommen wir, wie nähern wir uns der Wahrheit des Kindes an? Mhm. Und da ist für mich interessant, und das hat dann nach Eingang gefunden, natürlich auch meine Weiterbildung in der Traumapädagogik, herauszufinden, wie sehr wir eigentlich unsere eigenen Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse auf das Kind projizieren und auf die Situation projizieren. Und wir haben eine Vorstellung vom Idealbesuchskontakt, von dem Ideal für das Kind. Und das hat natürlich viel mit eigenen Erfahrungen zu tun und mit durchaus auch eben mit eigenen Kindheitserfahrungen. Aber das läuft immer so unbewusst nebenher. Und zu den großen Blockaden und Schwierigkeiten kommt es dann, wenn diese übertragenen Bilder mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen. Dann gibt es große Schwierigkeiten. Und je mehr wir aber uns diesen Übertragungen bewusst sind und auch den eigenen Verwundungen bewusst sind und unseren eigenen inneren Kindern bewusst sind, ja, umso mehr können wir das von der tatsächlichen Situation in der Gegenwart herunternehmen. Und das ist dann interessant, weil dann ist das Bild weniger verzerrt und wir interpretieren nicht irgendwelche Wünsche oder Bedürfnisse in das Kind, sondern wir sind ein bisschen freier im Zuhören, im Zusehen. Und es wird weniger verkrampft und wir gewinnen da eben ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang damit, mit diesen Höhen und Tiefen, die es da immer geben wird. Ja. Und halten nicht an etwas fest, was nicht ist.
Ja, das kann ich nur bestätigen und sogar vielleicht noch ergänzen. Das hat sich eben auch herausgestellt, dass in der Begleitung das den Kindern auch extrem hilft. Wenn sie eben von Pflegefamilien begleitet werden, die Besuche, die sie danach, wie sagt man, gut weiter begleiten können und ihre eigene Stabilität sozusagen dem Kind auch vermitteln. Und auch der ganzen Situation.
Genau, Sie sprechen ja von einem Modell beziehungsweise zwei Modellen dann in Ihrem Buch, die auch eine Unterstützung oder eine Orientierung geben können. Sie sprechen nämlich von dem sogenannten Kreiselmodell und von dem dreiteiligen autonomen Nervensystem nach Stephen Porges. Können Sie dazu vielleicht noch mal was sagen? Und zwar so, dass quasi das Modell gut runtergebrochen werden kann für auch tatsächlich Pflegefamilien, die ja oft keine Ausbildung haben als Pädagoge.
Also ich kann noch mal beginnen, ich werde es versuchen, Carmen, ist in Ordnung, wenn ich mal beginne. Ich hoffe auf deine Ergänzungen oder wenn. Also es ist ein Versuch, das jetzt gut auch mit der Praxis irgendwie zu verbinden, ja, weil das Kreiselmodell ist im Prinzip das Ergebnis der gesamten Forschungsarbeit. Wir haben versucht, das in ein Modell zu fassen und unsere Beobachtung und unsere Zusammenschau hat ergeben, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, so ein Besuchskontakt wie einen Kreisel, ja, oder sagen wir mal eigentlich eine Ansammlung von mehreren Kreiseln, wenn man sich jeden Mensch als Kreisel vorstellen würde, ja. Und das ist ja immer ein komplexes Gefüge, da sind ja mehrere dran beteiligt, das Kind, die Pflegeeltern, Herkunftseltern, dann gibt es vielleicht noch Besuchsbegleitung, dann gibt es vielleicht noch andere Betreuer, ja, die da irgendwie involviert sind. Also bei uns waren das immer recht große Gefüge eigentlich, große Menschenansammlungen. Und wir haben beobachtet, dass eben manchmal waren die äußeren Rahmenbedingungen durchaus schwierig. Ja, also da würde man sagen, entweder war die Entfernung sehr weit zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern, oder es hat ungünstige räumliche Bedingungen gegeben. Vielleicht hat es ungünstige, also gerichtliche Entscheidungen gegeben, ja, die schwer umsetzbar waren. Also was manchmal in Gerichtsentscheidungen entschieden wird, was mit dem Alltag oder mit der Praxis überhaupt nicht vereinbar ist. Also das haben wir alles gesehen, alles erlebt. Und dann war aber spannend, dass es manchmal Konstellationen gegeben hat, wo selbst die widrigsten Umstände, die widrigsten äußeren Umstände keinen destruktiven Einfluss gehabt haben auf das Besuchsgeschehen oder das Wohl des Kindes. Ja. Es hat sich trotzdem wohlgefühlt, ja, und es ist gut gelaufen und da war irgendwie eine Zufriedenheit im System und das haben wir sehr spannend gefunden. Weil umgekehrt haben wir es auch beobachtet. Also manchmal waren die äußeren Umstände ideal aus der Sicht von einem Außenstehenden und trotzdem sind die Besuche nicht zustande gekommen. Oder es war da ein großer Konflikt drinnen oder das Kind wollte nicht oder so, ja. Und das war interessant zu sehen. Und dann haben wir genauer hingeschaut und haben erkannt, dass es ganz viel um das subjektive Sicherheitsempfinden geht von den einzelnen Beteiligten. Und das ist natürlich eben, weil es subjektiv ist, weil es für jeden Einzelnen zu betrachten ist. Und nämlich von innen und nicht von außen. Ja, also ich kann objektiv nie sagen, wann sich jemand sicher fühlt. Ja, sondern wie empfindet es der einzelne Mensch? Wie empfindet es der Beteiligte, ja, das Kind, die Pflegeeltern, die Herkunftseltern? Und wenn eine Person dabei war, die da ein starkes Empfinden von einer inneren Sicherheit hatte, dann hat sich das gut geordnet. Dann hat sich's irgendwie zum Guten entwickelt. Ja. Und umgekehrt aber hat es da wenig Halt und Sicherheit im subjektiven Empfinden gegeben der Beteiligten. Dann ist es sehr schwierig, chaotisch, komplex worden. Und der Versuch von Fachpersonen, das von außen zu ordnen, war immer wie eine unmögliche Mission, scheinbar. Mhm. Also egal, was man geraten hat, was man gemacht hat. Es hat irgendwie nicht geklappt. Ja. So war unsere Erfahrung oder das, was die Forschung ergeben hat. Und somit haben wir das jetzt mit dem Kreismodell verbunden und haben gesagt, also wenn da jemand ein stabiler Kreisel ist, der subjektiv Sicherheit empfindet, ja, dann ist er wie ein schnell drehender, stabiler Kreisel ausgerichtet. Und wirkt auch dementsprechend haltgebend und ordnend im System. Also das ist von außen betrachtet. Aber es gibt natürlich noch mehrere Aspekte des Kreiselmodells. Vielleicht, Carmen, du hast immer noch eine andere Perspektive drauf. Vielleicht kannst du so zum Kreiselmodell noch was ergänzen.
Ja, was auch spannend, also eben was diese Sicherheit im Gefüge quasi verstärkt hat, war oft auch eine zufällige gute Kombination von Personen und Beteiligten oder eine zufällige, weniger günstige Kombinationen von Personen und Beteiligten. Also nicht im Sinne von guten oder schlechten Personen, sondern jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Also sowohl die Kinder, sowohl die Pflegeeltern, sowohl die Herkunftseltern, sowohl die Fachkräfte, wirklich alle sind mit ihren Stärken und Schwächen beteiligt. Und immer wieder hat sich das erstaunlich gut gefügt, dass quasi das Stärken der einen, die Schwächen der anderen irgendwie gut ausgeglichen haben. Und manchmal war es eben auch schwieriger, eben wenn gewisse Schwächen halt auch aufeinander getroffen sind oder wunde Punkte, wenn man die so nennen kann. Und dann zu schauen, was hilft einfach, um wieder so zu Stärke zu gewinnen, weil das ein Besuch zwischendurch einmal schwierig ist, würde ich aus meiner Erfahrung und aus der Forschung eigentlich als normal bezeichnen. Weil das in ganz vielen Pflegeverhältnissen einfach immer wieder einmal vorkommt. Dass es gewisse Ereignisse oder Lebensphasen gibt des Kindes, der Herkunftseltern, der Pflegeeltern, wo die Besuche schwierig werden können. Und dass das dann eben kein großes Unglück ist, sondern eigentlich wieder zu schauen, was braucht's, um das Ganze wieder etwas stabiler zu ordnen oder was brauchen die Beteiligten dafür.
Ja, das scheint ein wichtiger Punkt zu sein und es hört sich für mich so an, also ich kriege da so zwei Assoziationen, nämlich der Kreisel, der hat auch was Spielerisches, gell, wenn man den so andreht sozusagen und der hat dann eine stabile Drehung quasi, dann ist es dieser Teil, der quasi ja subjektiv Sicherheit vermittelnd ist. Und er hat aber auch was Spielerisches, gell? Also als Kind, wenn ich denke, wenn ich dann drei Kreisel gedreht hat, war ich fasziniert dadurch, dass der quasi diese Stabilität behält bei einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist so der eine Teil, den ich assoziativ so bekomme. Und das andere ist, dass es auch quasi, ja, Höhen und Tiefen gibt in dem Verlauf von vielen Besuchskontakten und dass es sozusagen mal eher gelingend, dann aber auch eher misslingend sein kann und dass es aber eben nicht als Beinbruch bewertet wird, sondern dass man eher miteinander guckt, wie kriegt man wieder subjektive Sicherheit hin im System mit den Beteiligten, so dass auch sich das quasi wieder stabilisiert. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Schöner hätten wir es gar nicht sagen können. Genau. Es geht genau um dieses auch weg von der Idee, den dualen Denken, des Gelingen und Misslingen, sondern der Prozesshaftigkeit. Das ist uns auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir gern verbreiten, dass es ein prozesshaftes Geschehen ist und ein Erforschen, ein gemeinsames Erforschen, wie will es werden, wie will es sich verändern, nicht wie soll es bleiben. Also das ist die Idee von irgendwo Statischen und das ist absolut ganz wider der menschlichen Natur. Es gibt keine Statik, auch nicht in den Besuchskontakten. Das ist das, wo wir immer ganz unzufrieden mit der Literatur waren zu Besuchskontakten, weil da immer die Idee drinnen war, es gibt ein Konzept, oder? So gelingt ein Besuchskontakt, wenn man diese Punkte einhält, ja, oder wenn eine Dramatisierung besteht, dann keinen Besuchskontakt, ja, oder wie immer, das waren immer so geradlinige Konzepte, die in der Umsetzung nicht möglich waren. Und das sind für uns statische Konzepte, die nicht anwendbar sind aus unserer Erfahrung zu Besuchskontakten. Also offen bleiben für die Prozesshaftigkeit und mitfließen mit dem, wie sich es entwickeln will. Und jedes Mal, wenn es eigentlich schwierig wird, oder sagen wir mal, wenn man das Gefühl hat, es gelingt jetzt gerade etwas nicht, dann ist Zeit für eine Neuorientierung und genau hinzuschauen, was will sich da eigentlich verändern.
Ja, Frau Hofer-Temmel?
Genau, kein Kreisel dreht sich für immer. Das hat schon mit dem Kreiselbild auch zu tun.
Ja.
Genau, das haben wir bewusst so gewählt. Das ist nichts, was immer gleich bleibt. Und auch Mut zum Experiment hin und wieder. Ja. Keiner weiß manchmal, was passiert, wenn. Also ist es auch immer wieder so, dass man irgendwas ausprobiert und schaut, funktioniert es oder funktioniert es halt nicht und probiert man wieder was Neues.
Genau, und wenn ich mehrere Kreisel anfange zu drehen, dann gibt's ja auch, kann das passieren, dass der eine Kreisel den anderen so ein bisschen wegkickt oder aus dem Ungleichgewicht bringt und so weiter. Denn Sie haben ja das Bild auch wirklich auf alle beteiligten Personen übertragen.
Genau so ist es. Und also man sieht zunehmend, je mehr der einzelne Kreisel, also die einzelnen Kreisel im System zu sich kommen, auch in einer gewissen Zentrierung, also nicht immer mit dem anderen mit emotional zu tief in die Geschichte des anderen eintauchen, sondern bei sich bleiben, ganz bei seinen Emotionen bleiben und bei dem, wie es einem selber geht damit. Das hilft. Ne? Sobald man irgendwie die Verstrickungen hat und man mit den anderen mitwurschtelt, dann kann es sein, dass man so quasi mit den schlingenden Kreiseln da von ihnen auch mitgerissen wird. Also das sehen wir sehr auch in Systemen, wo eine Dramatisierung drinnen steckt. Und das haben wir natürlich in vielen Pflegeverhältnissen, weil das ja auch zur Natur der Sache gehört, ja, dass da Verwundungen drinnen sind.
Ja. Genau, ja.
Genau. Vielleicht darf ich da überleiten zum zweiten Modell, das wir in der Dissertation, glaube ich, noch nicht so präsent hatten, aber jetzt beim letzten Artikel uns das irgendwie sehr deutlich geworden ist. Also wir lernen immer wieder dazu und entwickeln uns weiter und kriegen immer wieder einen neuen Blick auf die Sache. Und was da eben so deutlich geworden ist, ist auch nicht immer viel tun hilft viel, sondern wenn man das Gefühl, man muss viel regeln und viel ordentlich machen, so bei Besuchen, ist manchmal nicht der Punkt, sondern eben, was wir deutlich da versucht haben rauszuarbeiten, ist so diese Möglichkeit, die durchaus auch bei einem selber steckt, sich selber gut zu kennen, gut zu spüren sozusagen und dann aufmerksam zu sein und das einfach mit einer Präsenz auch viel Stabilität auch in ein System reinkommen kann.
Ja, also das heißt, es lohnt sozusagen auch, ich sag jetzt mal, bewusster mit den Pflegeeltern über dieses ganze Geschehen zu sprechen, über ihre eigene Rolle in dieser Situation der Besuchskontakte und eben danach zu forschen, wie kann ich quasi ein stabiler Kreisel sein? Also wie kann ich dieses subjektive Sicherheitsempfinden für mich selber bekommen? Und wie kann ich vielleicht eben auch das Pflegekind oder die Herkunftseltern dabei unterstützen, selber so ein Gefühl zu bekommen?
Ja, genau. Genau. Das ist der Punkt, ja. Das haben Sie genauso getroffen. Und es ist die große Kunst, die so einfach klingt, ist, um zur Sicherheit zu gelangen, reicht es eigentlich, ne, wahrzunehmen, wie es einem aktuell damit geht. Mhm. Also wieder Zugang zu Körperempfindungen und Gefühlen zu bekommen. Das sind stark gedankenlastig und damit auch außenstrukturlastig und spüren gar nicht. Und deswegen ist so dieses zweite Modell von Stephen Porges für uns so wichtig und bereichernd und so passend auch zu dem Kreiselmodell, weil er im Prinzip sagt, die Wahrnehmung dessen, wie es einem geht, führt schon zur Stabilisierung und vermittelt Sicherheit. Man tritt mit sich selbst in Kontakt und dazu braucht es aber natürlich soziale Verbindung mit wem anderen, damit man gut in die Selbstwahrnehmung kommen kann. Und das ist vielleicht für Pflegefamilienbegleiter und Besuchsbegleiter sehr wichtig, ja, zu wissen. Also auch wieder die Selbstanwendung wird wichtig sein in der Supervision, vielleicht da mal mehr nach innen zu gehen, als wie immer über den Fall zu sprechen, einmal wieder zu sich zu kommen. Und das andere ist, sich zur Verfügung zu stellen in der sozialen Interaktion, damit Pflegeeltern und auch Herkunftseltern, ja, einmal überhaupt über ihre Wahrnehmung, also zu ihrer Wahrnehmung finden zu können. Mhm. Und das ist was sehr Stabilisierendes und was vor weiteren Traumatisierungen und Retraumatisierungen gut schützen kann. Mhm.
Ganz ein simples Beispiel, das uns immer wieder erstaunt hat, ob es einer großen Wirkung, war zum Beispiel die Möglichkeit, dass, also Herkunftseltern, viele sind immer wieder vor dem Besuchskontakt, jetzt weniger in den Beforschten, sondern mehr in unserer Praxis, sind schon eine halbe Stunde vor dem Kontakt gekommen und die Zeit haben wir oft genutzt, um eben ihnen Kaffee anzubieten oder sie zu versorgen mit Getränken und zu fragen, wie es ihnen geht und so. Und da haben sie oft viel an Spannung einfach mal abgeladen und das hat schon dazu geführt, dass die Besuche also aus der subjektiven Sicht besser gelaufen sind.
Genau.
Weil da eben also eine gewisse Regulation dann stattfindet.
Genau. Ja, wir sprechen auch oft mit unseren Pflegeeltern darüber. Wer kann denn von dem Pflegeelternpaar sozusagen mehr bei sich bleiben in dieser Situation? Und mal ist das dann die Pflegemutter oder mal ist es auch der Pflegevater. Und das ist dann auch unheimlich hilfreich für den Besuch. Also weil eben, ja, manchmal fällt es der Pflegemutter schwerer, bei sich zu bleiben in dieser Situation und mal dem Pflegevater. Und wenn ich eben rausbekomme, wer kann das leichter, dann hat das eine positive Auswirkung für den Prozess.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Ja, ist spannend. Wir reden jetzt schon fast 50 Minuten. Das ist so spannend, das Thema. Es ist aber so, dass wir eben wissen, so ja, eine knappe Stunde, das reicht eigentlich aus für die Zuhörerinnen sozusagen. Sonst wird so ein Podcast einfach auch zu lang. Genau, ich möchte gern noch zwei Fragen vielleicht stellen, weil ich das so, ich spüre Ihr Engagement quasi für dieses Thema so. Gibt es denn so weitere Projekte, die Sie vorhaben in diesem Bereich? Haben Sie da Planungen im Moment? Das wäre so die eine Frage. Und dann noch so eine abschließende für Pflegeeltern und Pflegekinder.
Kamen, willst du beginnen? Ja, oder?
Kurzes ja. Schweigen. Ich glaube, wir hätten beide große Lust, was zu tun. Ja. Also das Engagement, die Freude, die sind noch immer da. Ja. Aktuell ist nichts Konkretes aus meiner Sicht.
Ja, okay.
Also, aber wer weiß, ob sich das nicht wieder ergeben wird.
Ja, genau. Okay.
Ja. Vielleicht kannst du ergänzen, Christina.
Ja, und manchmal fehlt einem das Bewusstsein, dass wir eh laufend dran sind. Also ich würde sagen, unsere Dissertation ist die Grundlage für, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, für alles, ja, was ich beruflich tue. Und diese ganze Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik und Traumaarbeit, also da ist eine der Wurzeln sicher auch diese Forschung. Und da schule ich, also ich bilde ja vor allem Fachpersonen und eben Pflegeeltern weiter. Mhm. Ich mache da Pflegeelternrunden und Adoptivelternrunden und aber auch in die Weiterbildung. Ich lade sie immer ein, diesen Weg zu beschreiten in der eigenen Entwicklung. Weil das ist aus meiner Sicht auch das Um und Auf, damit es langfristig gelingen kann und zeitweise man mit diesen Stürmen ganz gut umgehen kann und sie eher dann als Einladung zum Wachstum zu verstehen.
Ja.
Also insofern ist das ein Dauerprojekt, was wahrscheinlich bis oder hoffentlich bis an mein Lebensende dauern.
Ja.
Und ja. Aber wir sind immer offen.
Ja, genau. Ich habe es auch aus dem Gespräch so mitgenommen, dass es quasi ja immer wieder präsent ist und immer wieder auch Auswirkungen hat auf andere Aspekte, die sie gerade so tun und ja, dass auch sich das weiterentwickelt hat quasi im Laufe der Forschung. Also das ist wirklich auch, ja, sie haben sich auch auf den Prozess eingelassen sozusagen. Ja, kommen wir zur abschließenden Frage. Wir fragen gerne so, wenn Sie Wünsche frei hätten, was würden Sie denn quasi den Beteiligten, also den Pflegekindern, den leiblichen Eltern der Kinder und den Pflegeeltern wünschen für die Gestaltung von Besuchskontakten? Wer mag zuerst?
Also bei Wünschen, da bin ich gern, melde ich mich sofort gern gleich.
Ja.
Also was ich den Beteiligten wünsche, also das sind vor allem achtsame Begleiterinnen und Begleiter, die offen sind für alles, was sich im Feld ereignet und die annehmen das, was jetzt da ist, ohne es in schwarz oder weiß zunächst zu bewerten oder einzuteilen, zu kategorisieren. Und das, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung für ein Lernfeld. Es geht da ja um Wachstum, es geht um Reifung und dass die da so ein Experimentierfeld haben. Ja. Und das braucht natürlich auch reife Begleiterinnen, die diese Höhen und Tiefen, die Spannungen, die für ein Lernen so notwendig und wichtig sind, die aushalten und mit diesem Weg gehen. Also eigentlich gute Wegbegleiter, das wünsche ich ihnen, allen Pflegeeltern, Pflegekindern und Herkunftseltern.
Ja, danke.
Ja, also ähnlich wie die Christine eigentlich wünsche ich Ihnen auch für die Fachpersonen Begleitungen und Gerichte auch, also die so im Umfeld tätig sind, die einfach eben diese Beteiligten gut begleiten, ihre Stärken mehr wahrnehmen vielleicht wie ihre Schwächen und sie in dem ja mehr bestärken und weniger verunsichern, so in den Prozessen, die sie gehen. Ja, weil ja die Herausforderungen sind groß und
genau, ja.
Dafür hilft es, ja, wenn man ein hilfreiches Umfeld hat.
Ja, wunderbar. Ja, das war quasi unser erster grenzüberschreitender Podcast. Das ist richtig spannend. Heute haben wir zu Gast gehabt Frau Carmen Hofer-Temmel und Frau Christina Rothdeutsch-Granzer, zwei österreichische Wissenschaftlerinnen, die dieses Buch geschrieben haben, Selbstsicher sein, erschienen im Belz Verlag, wo es um, Sie haben das gehört in unserem Gespräch, um die positive oder gute Gestaltung von Besuchskontakten ging. Ich sage herzlichen Dank Ihnen beiden.
Herzlichen Dank auch an Sie.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.